Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
There is no time and no reason to delay.
Wir haben keine Zeit und keinen Grund zu zögern. Wir haben die Instrumente, die Zahlen, die Ressourcen. Zeigen wir, dass wir auch den politischen Willen haben, den die Menschen von uns verlangen. Das nicht zu tun, wäre ein Verrat an der Menschheit und an den kommenden Generationen.
Mit diesen Worten eröffnete UNO-Generalsekretär Antonio Guterres heute in Madrid die 25. Weltklimakonferenz. Was könnten, was müssten die rund 30.000 Klimadiplomaten und Experten, die dann in den nächsten 11 Tagen verhandeln, erreichen, damit die Erderwärmung endlich gebremst wird? Und wie stehen die Chancen, dass das wirklich gelingt? Wir bringen Sie gleich auf den aktuellen Stand. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber zu einem anderen Thema, bei dem sich die Geister scheiden, nämlich zu der Frage, ob es für Frauen sinnvoll sein könnte, die Nachgeburt ihres Kindes zu essen, also den rund 500 Gramm schweren, blutigen Mutterkuchen. Viele finden das eklig und kämen gar nicht erst auf die Idee. Doch andere Mütter preisen das Stück Fleisch als Superfood und schwärmen von den Vorzügen der Plazentophagie. Ein Ärzteteam in Jena nahm den bizarren Trend aus den USA zum Anlass, mal zu untersuchen, was eigentlich drin ist im Mutterkuchen. Christine Westerhaus berichtet.
Eigentlich fing es damit an, dass mein Mann mir erzählte, dass Bekannte und Freunde von ihm aus Amerika die Plazenta einnehmen. Und ich war richtig geschockt und dachte so, was ist denn los mit den Amerikanern?
Sophia Johnson wollte es genauer wissen. Sie promovierte am Plazenta-Labor des Uniklinikums in Jena und beschließt, die Inhaltsstoffe des Mutterkuchens genauer zu untersuchen. Gemeinsam mit Kollegen analysierte Johnson 6 Plazenten. Dabei interessierten sich die Forscher vor allem für die Hormone, die in der Nachgeburt stecken.
Wir haben natürlich Progesteron und Östrogene analysiert und das humane Plazenta-Laktogen, das ist ein Hormon, was maßgeblich für das Stillen verantwortlich ist, als auch Oxytocin. Das ist ja dieses Kuschelhormon, was nicht nur soziale Bindung macht, sondern auch diesen Milchschussreflex, also Milk Ejection Reflex und auch die Rückbildung der Gebärmutter. Und diese Hormone konnten wir alle in roher Plazenta nachweisen. Und wir konnten aber auch zeigen, dass mit dem Verarbeiten, also so wie man das zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin macht, die Hormonkonzentration ganz stark abnehmen.
In den USA konsumieren die meisten Frauen ihre Plazenta pulverisiert, in Kapseln verpackt. Doch die Jenaer Forscher haben gezeigt, dass bei dieser Form der Verarbeitung 99% der Hormone verloren gehen. Trotzdem schwören viele Frauen darauf, dass das Plazentapulver Wunder wirkt.
Also diese Einzelfallberichte, die gibt's immer wieder, ja, wo Frauen dann sagen, oh mein Gott, was ist hier los? Ich habe das 2-mal eingenommen und ich habe so viel Milch und ich muss nur 4 Stunden schlafen und bin topfit.
Für komplette Einbildung hält Sophia Johnson diese Schilderungen aber nicht. Möglicherweise gäbe es, abgesehen von Hormonen, andere Stoffe in der Plazenta, die diese Wirkung entfalten. Kleinere Studien aus den USA lieferten allerdings keine Hinweise darauf, dass Plazenta-Kapseln besser als Placebos wirken. Doch in roher Form könne die Plazenta durchaus gesund sein, meint die Forscherin.
Man beobachtet ja im Tierreich und da wird die Plazenta ja in roher Form eingenommen und da sieht man, dass sich zum Beispiel der Hormonspiegel von bestimmten Hormonen im Blut der Tiere verändert. Da sieht man, dass zum Beispiel die Laktation durch die Plazenta-Einnahme ausgelöst wird. Und so muss man halt diskutieren, wie viel Sinn macht es, diese traditionellen, also aus alten Kulturen überlieferten Verarbeitungsmethoden anzuwenden? Und gibt es nicht vielleicht auch einfach andere Methoden, die sicher sind, um die Plazenta einzunehmen?
Die meisten Säugetiere verspeisen die Plazenta nach der Geburt. Ob sie das tun, um keine Ressourcen zu verschwenden oder Feinde nicht auf sich aufmerksam zu machen, wird unter Forschern diskutiert. Klar ist, der Mensch bildet im Tierreich die große Ausnahme. Warum das so ist, auch darüber machen sich Wissenschaftler Gedanken.
Wahrscheinlich, so schlussfolgern zumindest Anthropologen von der Universität aus Nevada, war es auch mal Teil des menschlichen Verhaltens. Warum das aber aus unserem Verhalten verloren gegangen ist, das ist eben eine interessante Frage. Liegt es vielleicht daran, dass mit der Geburtshilfe, mit dem Zugang zu Nahrungsmitteln und der Sorge für Frauen nach der Geburt, dass es einfach verloren ging, weil man andere Ressourcen hatte, auf die man zurückgreifen konnte?
Kann man essen, muss man aber nicht. Christine Westerhaus über den fragwürdigen Trend, nach einer Geburt den Mutterkuchen zu verspeisen. Ein 25. Geburtstag, das ist ja eigentlich Grund zum Feiern. Beim 25. UN-Klimagipfel, der heute Vormittag in Madrid begonnen hat, ist aber wohl keinem danach zumute. Dafür sind die jüngsten Hiobsbotschaften von der Klimafront zu alarmierend. Wenn wir Menschen die Erderwärmung, die wir durchs Verbrennen fossiler Energieträger befeuern, weiter so halbherzig bekämpfen wie bisher, dann dürfte die globale Durchschnittstemperatur bis Ende des Jahrhunderts 3,4 bis 3,9 Grad höher liegen als vor Beginn des Industriezeitalters, rechnen Wissenschaftler vor. Vollkommen rasig über die ernüchternde Bilanz von einem Vierteljahrhundert globaler Klimadiplomatie.
Schon vor knapp 25 Jahren trafen sich die Staaten der Erde erstmals zum Weltklimagipfel. Schon vor 10 Jahren hielten sie fest, dass nunmehr tiefe Einschnitte nötig seien, um den Klimawandel zu bremsen. Der Ausstoß der Treibhausgase Kohlendioxid, Lachgas und Methan muss rasch und kräftig zurückgehen. Das war damit gemeint. Doch geschehen ist bis heute nichts. Die Weltmeteorologieorganisation legte in der vergangenen Woche ihr neues Treibhausgas-Bulletin vor. Ihr Generalsekretär, der finnische Meteorologe Petteri Talas.
Wir haben 2018 wieder einen neuen Rekord beim Kohlendioxidgehalt der Luft aufgestellt, denn die globalen Emissionen sind weiter gestiegen. Das gleiche Bild beim Lachgas. Es nimmt weiter zu, sodass wir auch hier für 2018 neue Rekordwerte sehen. Der Anstieg von Methan im vergangenen Jahr war sogar der zweithöchste im ganzen Jahrzehnt. Aus unserer Sicht ist das schon etwas alarmierend.
Wenn man die Klimawirkung von Lachgas und Methan in sogenannte CO2-Äquivalente umrechnet, lagen die Gesamtemissionen im Jahr 2018 bei über 55 Milliarden Tonnen. Das war so viel wie nie zuvor. So wird es immer schwerer, das erklärte Ziel der Klimadiplomatie zu erreichen, die Erwärmung der Erde auf höchstens 2 Grad Celsius zu begrenzen oder besser noch auf 1,5 Grad. Realistisch betrachtet ist das schon nicht mehr zu schaffen. Das verdeutlicht die neue Ausgabe des Emissionslückenreports der Vereinten Nationen, die dänische Ökonomin und Hauptautorin N. Olhoff.
Um das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssen wir die globalen Treibhausgasemissionen ab sofort um 2,7% vermindern, und zwar jedes Jahr. Für das 1,5-Grad-Ziel sind es sogar 7,6% jährlich.
Im Abkommen von Paris machten Industrie- und Schwellenländer vor 4 Jahren freiwillige Angebote für verstärkte Klimaschutzmaßnahmen. Doch die gelten als unambitioniert und reichen bei weitem nicht. Auf dem Klimagipfel in Madrid gehe es vor allem darum, diese Angebote kräftig nachzubessern, so N. Olhoff.
Für das 2-Grad-Ziel müssen die Länder ihre bisherigen Ambitionen verdreifachen. Und wollen sie noch eine Chance auf 1,5 Grad haben, dann müssen sie ihre Anstrengungen sogar mehr als verfünffachen.
Auch in Deutschland ist kurz vor dem Klimagipfel in Madrid ein neuer Report erschienen. Das Umweltbundesamt veröffentlichte zum 2. Mal einen nationalen Klimamonitoring-Bericht. Vorgestellt wurde er vor wenigen Tagen in Berlin. Der Meteorologe Thomas Fuchs vom Deutschen Wetterdienst lieferte dabei aktuelle Zahlen und Trends.
Seit 1881 ist es in Deutschland um 1,5 Grad wärmer geworden. Und in den letzten Jahrzehnten beobachten wir eine beunruhigende Beschleunigung dieses Temperaturanstieges. Seit den 60er Jahren war jede Dekade wärmer als die vorige. Die bisherigen Daten für das laufende Jahrzehnt deuten darauf hin, dass die Dekade 2011 bis 2020 sowohl global als auch in Deutschland einen neuen Höchststand markieren wird.
Der Klimawandel, so Fuchs, habe auch Deutschland fest im Griff.
Die vergangenen 2 Jahre, 2018 und der Großteil von 2019, haben in Mitteleuropa sehr deutlich gezeigt, auf was wir uns zukünftig einstellen müssen. Deutschland und Europa erlebten im Juni und Juli diesen Jahres Hitzewellen in einer Intensität, wie wir sie in Mitteleuropa bisher noch nicht erlebt haben.
Ernteeinbußen, Dürre, geschädigte Wälder, Einschränkungen für die Binnenschifffahrt und Probleme mit der Kühlung von Kraftwerken durch niedrige Flusspegel. Damit müsse in Zukunft häufiger gerechnet werden. Der Klimawandel sei aber auch ein Gesundheitsrisiko, betont die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautsberger.
Menschen sterben durch die Erderhitzung, weil ihre Körper sich nicht mehr anpassen können. Im Hitzejahr 2003 etwa sind in Deutschland 7.500 Menschen mehr gestorben, als ohne Hitzeperiode zu erwarten gewesen wäre. Und in den Jahren 2006 und 2015 gab es jeweils 6.000 zusätzliche Todesfälle. Man kann auch sagen, das ist im Grunde die größte Naturkatastrophe, die wir in Deutschland hatten in den letzten 50 Jahren. Das ist in der Tat dieses Phänomen.
Es heißt, man könne sehenden Auges in die Katastrophe steuern. Im Fall des Klimawandels muss man immer mehr befürchten, dass es so kommt.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Dass die Lage brenzlig ist, davor warnen Wissenschaftler schon seit vielen Jahren. Und diese Botschaft ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Das Europaparlament in Straßburg zum Beispiel hat vergangene Woche den Klimanotstand ausgerufen. Aber was müsste beim Weltklimagipfel in Madrid jetzt konkret passieren, damit der Kampf gegen die Erderwärmung endlich vorankommt? Das habe ich vorhin Dr. Ulrike Kornick gefragt, die am Berliner Mercator-Institut für Klimawandelforschung die Arbeitsgruppe Governance leitet. Hier ihre Antwort.
Für die COP25 in Madrid gilt es jetzt, die fragile Kooperation, die innerhalb des Pariser Klimaabkommens zwischen den Staaten entstanden ist, zu stabilisieren weiter und das Ambitionsniveau weiter nach oben zu treiben. Und ich sehe dafür drei wichtige Dinge, die passieren müssen im laufenden Jahr. Einmal müssen die nationalen Ziele der Länder, die in den sogenannten Nationally Determined Contributions festgelegt sind, also da sagen die Länder, wie viel sie an Klimaschutz machen möchten, in welchen Bereichen und durch welche Instrumente. Diese Ziele müssen vergleichbar gemacht werden, damit eben das Ambitionsniveau der einzelnen Länder weltweit harmonisiert werden kann und wir Klimaschutz, der auch tatsächlich etwas bedeutet, zukünftig umsetzen können. Das führt auch gleich zum zweiten Punkt, der wichtig ist, und das ist die Umsetzung der Ziele, die in den Nationally Determined Contributions festgeschrieben sind. Das heißt, hier gilt es, diese Versprechungen, die gemacht wurden von den einzelnen Ländern für das Pariser Abkommen, dass diese auch tatsächlich in nationale Gesetze und in nationale Mittel umgesetzt werden, damit die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen eben keine Versprechungen bleiben, sondern bis 2030 auch wirklich umgesetzt werden. Und als drittes und vielleicht wichtigstes, in diesem Rahmen der Stabilisierung und Anhebung der Kooperation zwischen den Ländern sollten diese Ziele, die nationalen Ziele, auch weiter angepasst werden. Also sie sollten ambitionierter werden. Und hier ist es eben wichtig, dass Kooperation gestärkt wird. Das heißt eben, dass ein Land eben nicht nur sein Ambitionsniveau anzieht, indem es eben ein höheres Emissionsreduktionsziel hat, ohne dass die anderen Länder was machen, sondern damit wir globalen Klimaschutz erreichen können, ist es wichtig, dass wir Kooperationen durch neue Institutionen aufbauen, die sicherstellen, dass eben, wenn ein Land sein Ambitionsniveau anzieht, auch die anderen Länder mitziehen. Und hier ist gerade die Vergleichbarkeit der nationalen Ziele wichtig, damit das auch messbar passiert und dann auch umgesetzt wird durch nationale Gesetze.
Wenn die Vergleichbarkeit der nationalen Zusagen, Selbstverpflichtung das Entscheidende ist, woran scheitert das bislang? Ist es so, dass man da bisher Äpfel mit Birnen vergleicht, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Derzeit sind die National Determined Contributions vor allen Dingen für industrialisierte Länder durch Emissionsreduktionen bezüglich verschiedenen Basisjahren festgelegt. Und da ist die Vergleichbarkeit eben besonders schwierig. Das heißt, wenn zum Beispiel Deutschland ein Emissionsreduktionsziel von, sagen wir, 5% aus der Luft gegriffen bezüglich des Jahres 2005 hat, dann entspricht das einem sehr viel niedrigeren Ambitionsziel, als wenn China zum Beispiel ein Reduktionsziel von 5% bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 hat, da eben Chinas Emissionen, Chinas Ökonomie noch viel weiter wachsen wird. Und hier schlagen wir eben vom Mercator Research Institute vor, dass eine Vergleichbarkeit viel eher gegeben ist. Dadurch, dass die Länder Preise, CO2-Preise nehmen, um ihre Emissionsreduktionsziele umzusetzen. Damals, wenn man einen Preis hat von 50 Euro pro Tonne CO2, das viel eher als Ambitionsniveau ansehen kann und vergleichbar machen kann zwischen den Ländern.
Nach der letzten Weltklimakonferenz vor einem Jahr in Katowice, da hat Ottmar Edenhofer, der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in seiner persönlichen Bilanz von einem, Zitat, beispiellosen Staatsversagen gesprochen. Denn selbst wenn alle Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens ihre bisher gemachten Zusagen einhalten sollten, wonach es ja bisher gar nicht aussieht, dann wäre es auf der Erde gegen Ende des 21. Jahrhunderts im Mittel wohl 3 Grad wärmer als zu Beginn des Industriezeitalters. Wie optimistisch sind Sie denn, dass in Madrid jetzt vielleicht wirklich eine neue Dynamik entsteht, die Grund zur Hoffnung gibt?
Also Madrid ist der Startpunkt dafür, dass das Pariser Abkommen darauf getestet wird, ob es halten wird, was es verspricht. Denn über das nächste Jahr sind die Staaten dazu aufgerufen, ihre nationalen Ziele in den NDCs nochmal zu überarbeiten, um diese Lücke zu schließen, die Herr Professor Edenhofer beschrieben hat. Und diese Verhandlungen starten jetzt in Madrid und laufen über das nächste Jahr. Und da sehe ich gute Chancen, dass es zu höheren Zielen kommt zwischen den Staaten und die NDCs angehoben werden. Das Wichtige wird dann sein, dass erstens diese Ziele dann eben auch umgesetzt werden durch nationale Gesetze und dass dieses Anziehen auch gemeinsam stattfindet, weil wir für den globalen Klimawandel, wenn wir den vermeiden wollen, ein höheres Ambitionsniveau in allen Staaten brauchen. Und hier sollte eben ein Fokuspunkt auch schon in Madrid darauf liegen, dass man Kooperation aufbaut zwischen den Ländern, dass dieses Ambitionsniveau eben nicht nur von einigen Staaten, sondern von vielen wichtigen Staaten stattfindet.
Die USA sind da ja erstmal nicht mehr mit am Tisch, aber China und Europa zum Beispiel könnten eine wichtige Rolle spielen.
Genau, das sehe ich auch so. Hier wäre es vielversprechend, wenn eben Europa sich zusammensetzt und mit China gemeinsam verhandelt, wie könnte ein bilaterales Abkommen zwischen Europa und China aussehen, das dazu führt, dass die CO2-Preise in sowohl Europa als auch China zukünftig ansteigt und dadurch gemeinsam mehr Emissionsreduktionen entstehen. Und dann eben auch als Weiterentwicklung könnte man sehen, wie dieses Modell auf die gesamten G20-Staaten erweitert werden kann, um wirklich bedeutungsvolle Emissionsreduktionen ab 2020 bis 2030 zu erreichen.
Also Europa spielt durchaus eine wichtige Rolle. Schauen wir nochmal speziell auf Deutschland. Welche Rolle können die deutschen Unterhändler da spielen? Weil mit dem Kohleausstieg im Schleichtempo bis 2038 und dem ja de facto Stillstand beim Ausbau der Windenergie, den wir aktuell zu verzeichnen haben, sind wir ja schon länger kein Vorbild mehr für andere Länder. Schwächt das die Position der deutschen Unterhändler in Madrid?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die Position schwächt, sondern es bietet eher Raum dafür, dass Deutschland jetzt konditionale Angebote macht innerhalb von Europa. Das heißt, Deutschland könnte voranschreiten und dafür kämpfen, dass innerhalb von Europa ein Mindestpreis für CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen allgemein eingeführt wird. Und dieser CO2-Preis könnte dann eben innerhalb der G20-Staaten verhandelt werden, dass der angezogen wird, aber nur, wenn die anderen Staaten eben auch mitmachen und ihre nationalen Instrumente für Klimaschutz und Emissionsreduktion auch ambitionierter stattfinden.
Was wäre ein guter Startpunkt für einen CO2-Preis? 50 Euro pro Tonne, sagten Sie?
Das wäre ein CO2-Preis, der innerhalb von Europa konsistent ist mit der Umsetzung der Pariser Klimaziele.
Infos und Einschätzungen zum Weltklimagipfel, der heute in Madrid offiziell begonnen hat, waren das von Ulrike Korneck vom Mercator-Institut für Klimawandelforschung in Berlin. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Piotr Heller.
Die Quackermuschel richtet im Bodensee einen Millionenschaden an. Die Muschel kommt ursprünglich aus der Gegend des Schwarzen Meeres. 2016 wurde sie erstmals im Bodensee gefunden. Wahrscheinlich wurde sie per Boot oder Wassersportausrüstung eingeschleppt. Sie breitet sich derzeit aus und wird für die Trinkwasserversorgung rund um den Bodensee zum Problem. Wie eine Sprecherin des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung sagte, setze das Tier sich in technischen Anlagen fest. Um eine Ausbreitung der Muschel in das Trinkwassernetz zu verhindern, gehe man von Investitionen in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages aus. Technisch gesehen werde man unter anderem Ozon nutzen, um die Larven der Tiere zu töten. Mit Sandfiltern kann man sie dann aus dem Wasser fischen.
Ein im Permafrost konservierter Welpe könnte Aufschluss darüber geben, wie Hunde erstmals domestiziert wurden.
Der Welpe wurde bereits im Sommer 2018 am Ufer eines Flusses im nordsibirischen Jakutien gefunden. Forscher des Stockholmer Zentrums für Paläogenetik haben das Tier nun etwas genauer beschrieben. Der Welpe ist vor etwa 18.000 Jahren gestorben und war damals keine 2 Monate alt. Der Permafrost hat das Tier so gut erhalten, dass selbst Wimpern und Barthaare vorhanden sind. Die Forscher haben das Erbgut des Welpen vorläufig untersucht, wissen aber noch nicht, ob es sich um einen Wolf oder Hund handelt. Von dem Fund erhoffen sie sich Aufschluss darüber, wann, wo und wie Hunde erstmals domestiziert wurden, also wie aus dem Wolf der beste Freund des Menschen wurde. Russische Wissenschaftler haben dem Tier bereits einen Namen gegeben, Dogor, das jakutische Wort für Freund.
Wenn Korallen sterben, gedeihen Papageifische.
Ein internationales Forscherteam hat sich die Papageifischbestände in 2 Korallenriffen angeschaut, im Great Barrier Reef vor Australien und im 8000 Kilometer entfernten Chagos-Archipel. Beide Riffe haben in letzter Zeit Korallenbleichen durchgemacht. Dieses Phänomen tritt bei langanhaltenden hohen Wassertemperaturen auf und kann die Korallen töten. Doch die Papageienfische profitieren davon. Deren Populationen seien in den gebleichten Riffen mitunter auf das 8-fache gestiegen. Außerdem seien die Fische größer als Artgenossen in nicht gebleichten Riffen, notieren die Forscher im Fachblatt Global Change Biology. Papageifische verdanken ihren Namen schnabelähnlich angeordneten Zähnen, mit denen sie Mikroorganismen von Riffen schaben. In dieser Ernährungsweise dürfte der Grund dafür liegen, dass sie vom Sterben der Korallen profitieren. Durch die Bleiche entstehen freie Oberflächen, an denen sich Mikroorganismen ansiedeln und den Fischen als Futter dienen.
Der Grund für die markanten Gesichter der Habsburger dürfte Inzucht gewesen sein.
Die Habsburger regierten jahrhundertelang in Europa. Wie Porträts dokumentieren, hatten Vertreter dieses Fürstengeschlechts oft einen übermäßig stark ausgeprägten Unterkiefer. Habsburger Unterlippe wird dieses offensichtliche Merkmal auch genannt. Seit langem gibt es die Vermutung, dass eine Tradition, die die Macht der Habsburger sicherte, auch für diese Fehlbildungen verantwortlich war. Nämlich die Tradition, in der Familie zu heiraten und die damit verbundene Inzucht. Diese These wird nun durch eine Studie in den Annals of Human Biology gestützt. Spanische Forscher haben dafür die Ausprägung der Habsburger Unterlippe auf Porträts von 15 längst verstorbenen Habsburgern analysiert und mit den Verwandtschaftsverhältnissen der Vorfahren verglichen. Dabei stellten sie ein enges Verhältnis zwischen dem Ausmaß der Inzucht und den Fehlbildungen fest.
In Deutschland leben immer mehr Wolfsrudel.
105 Rudel durchstreifen die Wälder zwischen der sächsischen Lausitz und Niedersachsen. Das hat das Bundesamt für Naturschutz heute bekannt gegeben. Das sind deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Damals sind Experten bei einer Zählung auf 77 Rudel gekommen. Ein Wolfsrudel besteht aus 3 bis 11 Tieren. Es handelt sich um Eltern und deren Nachkommen der letzten 2 Jahre. Neben 105 Rudeln registrierten die Experten auch 25 Wolfspaare und 13 weitgehend sesshafte Einzeltiere.
Sternzeit, 2. Dezember. Die erste Reparatur in der Umlaufbahn. Im Februar 1980 ist der Satellit Solar Max in die Erdumlaufbahn geflogen. Mit seinen 7 Instrumenten sollte er das bevorstehende Aktivitätsmaximum der Sonne beobachten. Doch schon gut 9 Monate nach dem Start war Solar Max nicht mehr zu gebrauchen. Die Hauptkamera und das Steuerungssystem waren ausgefallen. Im April 1984 schickte die NASA den Space Shuttle Challenger zur Reparatur ins All. Die Raumfähre flog bis auf 60 Meter an den Satelliten heran. Ein Astronaut näherte sich Solar Max mit einem Düsenrucksack und wollte ihn mit einem speziellen Werkzeug einfangen. Weil der Andockstutzen eine etwas andere Form als erwartet hatte, schlugen die 3 Einfangversuche fehl. Der Satellit taumelte danach völlig unkontrolliert. Mit viel Glück und Können gelang es schließlich, Solar Max mit dem Greifarm des Shuttle zu packen und in die Ladebucht zu hieven. Die defekten Komponenten wurden ausgetauscht und der Satellit beobachtete danach noch 5 Jahre lang die Sonne. Diese erste himmlische Reparatur ließ die NASA im Kinofilm »Der Traum lebt« verewigen. Damals herrschte noch eine gewisse Euphorie, dass Shuttle-Flüge bald Routine würden, ebenso wie Reparaturen im All. Es kam anders. Die Shuttle-Flotte erwies sich als sehr störanfällig und die Reparatur von Solar Max blieb eine Ausnahme. Nur bei den Wartungsmissionen zum Hubble-Teleskop spielten die Raumfähren ihre Stärke aus. Der erste im All reparierte Satellit ist heute vor 30 Jahren in die Erdatmosphäre eingetreten und verglüht.
Das war's von für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.